Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche treffe und wir uns dann in einem kleinen Plausch verlieren. Rund eine Stunde lang spreche ich dann mit meinen Gästen über deren Arbeitsleben, aber auch generell über deren Leben, über deren Erfahrungen, alles, was diese Menschen gerade beschäftigt. Das gibt immer ein schönes Kunterbunt aus leichten und schweren Themen und genauso war es heute auch. Ich hatte zu Gast den wunderbaren Daniel Budimann, kurz genannt Budi, ein Mensch, ein Sonnenstrahl unter den Menschen. Immer wenn ich ihn sehe, freue ich mich. Dieses Mal habe ich ihn nur gehört, aber das war auch schön. Wer ihn nicht kennt, ganz kurzer Rundown, wie man sich unter Daniel Budimann vorstellen kann und soll und muss. Dieser Mensch ist seit fast 20 Jahren mittlerweile, steht er vor der Kamera und spricht über Spiele. Anfang der 2000er war es noch bei Giga Games, später dann als Mitgründer und Moderator bei MTV's Game One und heute bei Rocket Beans TV, einem Internetsender, wo er viele Jahre lang regelmäßig vor der Kamera stand, in verschiedenen Formaten, von Let's Plays bis hin zu Talks über die Spieleindustrie. Und Ende 2019 hat er dann die Handbremse gezogen und hat gesagt, so, ich nehme mir jetzt eine Auszeit aus vielen verschiedenen Gründen und ziehe mich mal etwas aus der Öffentlichkeit zurück. Mittlerweile ist er wieder zurückgekehrt und er hat in dieser Zeit, in der er sich so etwas zurückgenommen hat, viele Erfahrungen gesammelt und viele Erkenntnisse über sich selbst. Und über die zum Beispiel sprechen wir heute. Aber nicht nur über das. Wir sprechen über ganz viele verschiedene Dinge. Es war eines dieser Aufeinandertreffen mit Menschen, in denen mein Plan, den ich mir vorher zurechtgelegt hatte, wie dieses Gespräch verlaufen könnte, sofort zerbombt wurde. Aber sofort. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Denn es entstand so ein ganz schöner Blumenstrauß an Themen. Wir haben über Budis Zukunftsprojekte gesprochen, über die Herzenswünsche für Dinge, die er mal gerne machen und ausprobieren würde. Wir haben über die Auszeit gesprochen, was er da eigentlich getan hat, wie das seine Arbeitsweise und seinen Blick auf die Arbeit verändert hat. Wir haben auch ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen und selbstverständlich, wer mich kennt, weiß, dass es nicht fehlen darf, auch über Duftkerzen. Ich bin ein großer Konnoisseur von Duftkerzen, ich mag das sehr. Manchmal weiß ich gar nicht so genau warum, aber meistens doch. Und deswegen hat es auch heute als Thema hier reingeschafft. Jedenfalls, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Es war wirklich ein tolles Aufeinandertreffen und ich hoffe, ihr werdet mit diesem Gespräch so viel Spaß haben wie ich. Und ich glaube, Budi auch. Wir hören uns im Anschluss der Folge gleich nochmal. Jetzt muss ich mich direkt nochmal in dem Ruhm baden. Du hast eben gesagt, du hörst mich häufig beim Einkaufen. Das ist so ein Satz, den höre ich in der letzten Zeit immer mal wieder und jedes Mal weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich freue mich, aber es ist auch ein komisches Gefühl.
Ja, das ist einfach, also ich glaube, bei mir hat sich das so eingeschlichen. Es gab eine Phase, da habe ich unglaublich viel Podcasts gehört, also wirklich sehr viel und auch wirklich bei jedem Weg, den ich irgendwie zurückgelegt habe, im Auto, auf dem Fahrrad. Das ist dann aber abgebrochen ein bisschen. Und tatsächlich jetzt gerade, ich höre keine Podcasts mehr, deinen höre ich mir aber gerne an. Den schmeiße ich mir dann halt immer, den lade ich mir halt vorher runter, bevor ich in den Real reingehe, weil da drin gibt es kein Netz. Und dann gehe ich einkaufen. So, also das ist irgendwie so ein bisschen Routine geworden.
Ja. Hat denn diese Podcast-Routine bei dir auch mal ein Extremmaß erreicht? Damit meine ich zum Beispiel, was eine Phase, in der ich mich mal befunden habe, vor allem zu Beginn dieses ganzen Corona-Schlamassels, da habe ich die Wohnung nicht mehr still ausgehalten und dann habe ich quasi, egal wohin ich mich bewegt habe, selbst die kleinsten Bewegungen, da musste irgendwie ein Podcast im Hintergrund laufen. Kennst du das auch, dieses extreme Hören?
Ich glaube, das extreme Hören habe ich dann nur vor ein paar Jahren gehabt, ne? Also da habe ich so ein bisschen recherchiert fast schon, parallel. Da habe ich mir dann ganz harte englische Philosophie-Podcasts reingezimmert beim Fahrradfahren oder beim Autofahren. Und dann im Wechsel zu dem Soziopod, den ich damals sehr, sehr gut fand, den habe ich jetzt länger nicht mehr gehört. Dann Fest und Flauschig fand ich tatsächlich auch gut. Und na, so, also dann, es gibt verschiedene. Das Podcast-UFO habe ich sehr, sehr gerne gehört, auf Empfehlung von Kollege Eddie. Florentin mag ich eh super gern und die beiden Jungs sind Steffen Tietze und da muss ich auch viel lachen. Ich glaube, das war so ein bisschen mein persönlicher Eintritt in diese Podcast-Welt, aber der ist halt schon ein bisschen verjährt, ne? Aber nee, tatsächlich ist es eher so, wenn mal Ruhe ist, dann schnappe ich aktuell lieber meine Gitarrele und klampfe irgendwas drauf los. Oder aber ich versuche, die Stille tatsächlich auszuhalten, weil ich glaube, das tut gut.
Ey, das ist ein super spannender Punkt. Ich habe das auch jetzt in den letzten Monaten ganz deutlich gemerkt, wie schwer es ist, und es schließt sich quasi an diese extremen Podcasting-Erzählung jetzt an, wie schwer es dann im Gegensatz dazu auch einfach mal ist, sich nur hinzusetzen und einfach mal so zu lauschen. Das klingt jetzt, glaube ich, für manche Menschen super komisch und esoterisch oder so, aber einfach nur mal zu sitzen und so mal die Geräusche, die man so ohne irgendwas drumherum so mitbekommt, mal auf sich wirken zu lassen und nur mal so zu sitzen und zu verharren und sowas. Das war am Anfang für mich super schwer auszuhalten, aber mittlerweile, ich schätze das sehr. Das ist wie so eine Handbremse für den Alltag, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, Alter, also ich versuche das hinzukriegen. Ich bin sehr schlecht da drin. Also ich bin sehr, sehr, sehr schlecht da drin, einfach mal zu sein, einfach mal da zu sein, ohne irgendwie im Geiste irgendwelchen Gedanken nachzugehen und mich auch sehr häufig da drin zu verlieren. Also da bin ich wirklich schlecht drin, und ich wünschte mir auch wirklich da mehr Ruhe für zu haben. Ne? Aber ich glaube halt auch, guck mal, was in welcher Zeit wir leben, in welcher technologisierten Welt wir eigentlich am Start sind. Wir sind ja gewohnt, uns mit irgendwelchen Informationen voll zu ballern, die dann Spaß machen, die informativ sind, die wichtig sind, die auch anstrengend sind, die auch bedrohlich sind. Ich glaube, da dann so einen gewissen Rhythmus zu finden, auch wieder rauszukommen und eben auch einfach mal abzuhängen, im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur da zu sein, ey, ich glaube, das geht mehr Leuten, als du denkst, glaube ich, weiß ich nicht.
und vor allem, ich glaube, du musst doch da auch wirklich aktiv nachhelfen, dass du mal deine Ruhe bekommst, weil was ich damit meine ist, du stehst ja also wirklich krass in der Öffentlichkeit, und selbst ich mit meinem kleinen Mini-Podcast hier krieg jetzt mittlerweile regelmäßig Nachrichten von Menschen, was mich immer freut, aber wo ich auch merke, das kostet Zeit, diesen Kanal aufzumachen und den Leuten dann zu antworten, mir das alles durchzulesen. Es ist ja auch manchmal gar kein nettes Feedback, also Kritiken, und dann liest man sich das durch und macht sich Gedanken. Das muss ja bei dir um ein Tausendfaches noch multipliziert sein. Das heißt, eigentlich kann ich mir vorstellen, schiebst du doch bestimmt nach Feierabend aktiv den Flugmodus in alle Geräte, die das ermöglichen.
Ich versuche es immer wieder. Ich habe so Phasen, da bin ich immer manchmal auch sehr extrem. Da will ich einfach meine Accounts löschen, so, ne? habe ich auch schon gemacht. War ein mega geiles Gefühl. Aber bei Twitter gibt es so 30 Tage von wegen, willst du es dir nicht vielleicht doch nochmal überlegen? Hatte es mir überlegt, leider. Nein. Ich glaube, so krass stehe ich ja gar nicht in der Öffentlichkeit, beziehungsweise auch gar nicht mehr. Ne? Ich hatte mir eine sehr, sehr lange Auszeit genommen. Das tat auch richtig gut. Für mich persönlich, aber ich weiß nicht, also die Quantität und die Qualität dort einzuschätzen, ist ja etwas sehr Individuelles. So, das heißt, wie viel Energie steckt man denn auch in das Lesen? So, natürlich will man das alles lesen. Das geht mir genauso. Wenn ich irgendetwas veröffentliche, worauf ich stolz bin, wo ich auch das Feedback einfordere, dann tue ich das auch. Dann lese ich mir auch alles durch und durchforste dann auch die Foren und Reddit, ob es da irgendwas gibt, und überlege mir 10-mal, ob ich da jetzt irgendwie auch nochmal Feedback einfordere oder nicht, ne? Aber ich gebe dir schon recht, es gab Zeiten, da war das natürlich, unglaublich viel, und dann ist das wie so ein Sog. Also wirklich, ne, du willst dann auch lesen und willst auch wissen, was Leute von dir halten, und suchst natürlich in dem Sinne auch Gratifikation oder Wertschätzung oder was auch immer. Also in meinem Fall ist das so. Aber vielleicht auch einfach Informationen. Was könnte ich besser tun? So Kritik ist ja sehr wichtig. Wenn dann aber dabei dann manchmal auch eben eher emotionalere Meinung ist als Kritik, dann tut das auch mal weh. Und das hat mich auch hart getroffen jetzt über all die Jahre, muss ich schon sagen. Doch. Also da muss ich immer noch lernen, mit umzugehen vernünftig. Also ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Wirklich nicht. Mit Hass und Hate. Alter, weiß ich nicht.
Ja, also ich bin ja, also das Maximale, was ich hier bemühen kann, ist Küchenpsychologie und halt natürlich meine eigenen Erfahrungen. Und ich habe vor allem zu Beginn, als ich in diesen Spielejournalismus und so eingestiegen bin, da habe ich zum einen ein paar Artikel geschrieben, zum Beispiel über Triggerwarnungen in Spiele, also so Themen, die jetzt nicht so häufig gelesen wurden in dieser Zeit, vor, weiß ich nicht, 6, 7 Jahren, gerade in Deutschland nicht. Und da habe ich meine erste Morddrohung bekommen. Also heute lache ich drüber, aber damals sind natürlich alle 2 Augen rausgefallen. Da hat mir dann jemand tatsächlich quasi eine Morddrohung geschrieben, weil ich in einem Artikel diskutiert habe, ob es denn nicht sinnvoll wäre, mal über Triggerwarnung zumindest nachzudenken. Also Inhaltswarnung in Spielen für Menschen, die, weiß ich nicht, in der Vergangenheit traumatische Erfahrungen gemacht haben und jetzt vielleicht nicht so super erpicht darauf sind, in einem Spiel von einer Szene überrascht zu werden, in der sich eine Figur zum Beispiel umbringen möchte oder so. Und die Reaktionen darauf waren hart. Und bei mir hat total geholfen, dass ich dann irgendwann über die Jahre so ein Selbstbild von meiner Arbeit bekommen habe und mir aufgebaut habe und dann jetzt heute sagen kann, wenn ich solche richtig fiesen Nachrichten bekomme, eigentlich hat dieser Mensch mit dieser Art von Kritik gar nicht recht. Dass man dann quasi das abgleicht mit dem, was man von sich selbst hält und von seiner eigenen Arbeit, dass man dann sagen kann, ne, also das ist echt einfach nur verletzend und böse. Aber das muss man auch erstmal hinkriegen und daran scheitere ich auch immer noch oft genug.
Ich glaube auch, das ist, ne, ist schwierig und es kommt ja auch drauf an. Also ich meine, deine Arbeit schätze ich sehr. Also ich habe vorhin tatsächlich, als ich sitze hier in meinem Keller, ne? Safe Space auch vor dem normalen familiären Alltag. Ich habe Rust gespielt tatsächlich und hast doch mal einen Artikel geschrieben über Rechtsextreme auf Rust-Servern.
Ja,
das da war ein bisschen her, ne?
Das war ein bisschen her. Das war in dieser ersten, 2017 oder so, als Rust noch der neue heiße Scheiß war. Und da gab es so, für alle, die es gar nicht vor Augen oder im Kopf haben, da gab es eine Reihe von Clans, die haben sich in-game so organisiert, dass sie aussahen wie Nazi-Clans. Also die haben sich durch Mods so Nazi-Uniformen reingeholt, die haben so Mini-KZs gebaut, also all so ein Kram. Und tatsächlich, da berührst du quasi ganz tief in meiner To-Do-Liste einen Punkt. Ich bin aktuell da draußen in der Welt von Rust inkognito unterwegs. Schau mir mal die ein oder andere Community an. Also vielleicht habt ihr mich da draußen schon gesehen.
Alter, ey, ohne Scheiß, ich bin auch, also es gibt, wir haben Rocket Beans hat in Zusammenarbeit mit Bonja und Dalukart auch einen Server aufgebaut und ich bin da auch drauf, aber auch versteckt. Das ist so ein bisschen so ambivalent. Ich finde es lustig, cool, teilzuhaben. Aber ich will gar nicht, dass man mich findet, so. Also ich habe Lust auf das Spiel, ich nutze den Server selber. Es gibt auch einen Rocket Beans Community Server, da war ich auch drauf, super angenehm. Ich habe Lust auf das Spiel, weiß aber eben auch, dass dort theoretisch immer noch Leute sind, wo ich einfach sagen kann, ey, nee, Digga, ich lass mich bitte einfach ruhig, ich will einfach nur zocken. Ich habe keinen Bock auf all das, so. Lass mich mal einfach bauen, ey, geh mal weg, bitte.
Ja, das ist immer noch so ein super spannendes Thema, was immer noch so ein bisschen unterdiskutiert ist, halt vor allem jetzt in Deutschland dieses Thema mit Online-Räume und wem gehören die denn eigentlich? Also das ist ja, ich glaube, ganz viele Menschen sehen das immer noch wie so einen rechtsfreien Raum, so der Stärkere hat den meisten Platz, aber man könnte ja auch sagen, naja, man kann ja auch vielleicht Regeln einführen, die im echten Leben auch gelten. Ich meine, in der echten Welt,
ja. Entschuldige, so funktioniert es ja dann auch eigentlich erst dann, ne? Also ich meine, ich glaube, ich würde da jetzt generell erstmal tatsächlich komplett wertefrei reingehen, weil Regeln, das wissen wir alle bei Videospielen, ohne Regeln ist es kein Videospiel. So einfach ist es, ne? Also Regeln und Spielregeln sind das Grundgerüst eines jeden Spiels, so. Ist ja logisch, ne? Und gerade bei diesen Public-Servern oder bei den eigenen Servern, die man aufstellt, wenn du da kein klares Regelverständnis hast und auch auf Regelbrüche eingehen kannst und auch jetzt nicht unbedingt super rigide irgendwie sofort so, ja, dann bist du halt gebannt, aber dann, glaube ich, kann man sowas auch schlecht durchziehen. Es gibt Leute, und ich fand das am Anfang von Rust sehr interessant, dass es eben keine Regeln gab. So, ne? Da wollte ich wissen. Das hat sich immer angefühlt wie Herr der Fliegen. Einfach auf eine Insel ausgesetzt werden und gucken, wer überlebt, so, ne? Aber mit den entsprechenden Regeln und Mod-Teams kann das halt auch wirklich richtig viel Spaß machen. Und dann ist es tatsächlich so, dass, da würde ich dann schon sagen, ein Server wird dann zum Eigentum des Kollektivs. Und zwar von dem Kollektiv, die sich auf diese entsprechenden Spielregeln dann auch einstellt, so, ne? Und manche haben aus meiner persönlichen Sicht vollkommen harte, menschenfeindliche Regeln aufgebaut. Aber das ist mir bis dato nicht weiter aufgefallen. Das ist mir erst richtig bewusst geworden, als du damals einen Artikel geschrieben hast. Ich war schockiert, Alter. Ich war wirklich schockiert. Ein sehr guter Artikel.
Ja.
Ja, ich bin
ja, danke,
Fan deiner Arbeit.
Ja, das ist ja nett. Ja, genau. Also das ist das Ding. Der viele Menschen, glaube ich, die zuckten bei diesen Worten mit Regeln, als ich das gesagt habe, vielleicht auch schon mit angefletschten Zähnen zurück, weil sie gedacht haben, boah, der will das hier alles durchregulieren. Also darum geht's ja gar nicht. Es geht nur wirklich um diese krassen Fälle von so virtuellen Nazi-Clans zum Beispiel, wo man sagen könnte, oh, da kann man sich doch drauf einigen, dass das nicht cool ist. Und sowas meine ich. Und das ist so, und da fehlt halt, also die Regeln gibt es, aber da fehlten zumindest damals die das Bewusstsein der Entwickler und Entwicklerinnen zu sagen, wir setzen das auch durch, wir gehen da auch hin und bestrafen Leute auch, das hat ja keiner gemacht. Und das gucke ich mir heute mal so an, wie das heute so ist.
Alter, das ist mega spannend. Ich freue mich. Also voll. Krass, ey.
Ja. Aber jetzt sind wir, du hast was super Spannendes gesagt. Ich finde, der erkennt, also wir reden noch nicht lange, aber ich sehe einen roten Faden und ich muss ganz kurz versuchen, zum Anfang diesen roten Faden zu gehen, weil mich das sehr interessiert. Du hast gerade erzählt, du hast dich so ein bisschen aus dieser Öffentlichkeit ja auch herausgezogen. Es ist nicht mehr so wie vor noch ein paar Jahren. Und du hast erzählt, dass du auf Rust es auch sehr genießt, inkognito unterwegs zu sein, Teil der Community zu sein, aber nicht unmittelbar im Mittelpunkt zu stehen. Wenn ich fragen darf, war das damals, als du dir diese Auszeit genommen hast, auch einer der Gründe, dass du vorher gemerkt hast, mir fällt es schwer, das ganze Feedback und die ganzen Meinungen noch zu filtern auf eine Art, die mir gut tut?
Definitiv. Also das kann ich sehr deutlich bejahen. Aber ich versuche es kurz und bündig irgendwie noch zu ergänzen. Also meine Lebenssituation hat sich natürlich einfach verändert. Ne? Das heißt, irgendwann kam definitiv der Punkt, wo ich die verschiedenen Ansprüche an mich selbst und auch an das Umfeld einfach überhaupt nicht mehr jonglieren konnte, sozusagen nichts mehr gerecht werden konnte. Ne? Wir haben ja drei Kleinkinder zu Hause und dann noch irgendwie nonstop auf der Arbeit sein und nonstop malochen, das hat einfach nicht mehr so richtig geklappt. Und das hat, kann ich auch ganz offen drüber sprechen, definitiv dazu geführt, dass ich richtig offiziell hardcore ausgefallen bin. Also da ging dann gar nichts mehr, ne? Aber der Wunsch tatsächlich, sich eher so also von vor der Kamera oder aus der Öffentlichkeit zu verabschieden, der ist einfach super alt. Ich hab das genossen, ich durfte sehr viel ausprobieren. Es ist, mir ist das Privileg auch der Arbeit durch Game One und Giga damals durchaus bewusst. Aber der Wunsch eigentlich eher hinter der Kamera zu arbeiten, der ist eigentlich auch immer schon da gewesen. Ne? Ich wollte eigentlich immer wieder zurück, es war aber nicht sinnvoll.
Wohin denn zurück? Also was war denn das zurück?
Ja, zurück ist eher also tatsächlich, ja doch, ich sag's einfach. Ich wollte früher Philosophie studieren. Ich fand's mega geil. Ich finde Wissenschaft mega geil. Ich finde das Nachdenken über Grundproblematiken total interessant. Ich mag auch Game Design total gern, so, ne? Also ich mag eigentlich eher das Theoretische und das Praktische auch, ja. Ich bin, glaube ich, einfach mit all den Jahren bin ich so ein bisschen der Unterhaltung rausgewachsen. Und das meine ich auch gar nicht böse oder gönne das den anderen nicht. Nur ich habe für mich selber entschieden, ich glaube, ich bin einfach nicht mehr in diesem ganzen Unterhaltungssektor am Start. So, so wie es am Anfang war. So, ne? Ja. Also ich glaube, das ist, um es auszuholen, das war alles dann zu viel, ja, auf jeden Fall. Und ich musste auch regulieren für mich selbst. Und der Wunsch aber eher versteckter zu sein oder eher im Hintergrund an Texten zu arbeiten, der ist eigentlich sehr deutlich. Und auch da, das hatte ich mir vorgenommen, das zu sagen, eigentlich alles, was du auch so an Plänen raushaust, okay, cool, mal um die Ecke gedacht, Artikel zu verfassen, da sind wir uns sehr ähnlich, Dom. Also auf jeden Fall, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Nur ich habe es nie hingekriegt.
Nein, das klingt ja so, als wäre morgen dann der letzte Tag oder so. Du hast ja noch viele Möglichkeiten, das zu tun.
Ja, ich versuch's ja auch immer wieder weiter so, ne? Aber
ja, und vor allem, du machst es ja auch. Also du drohst jetzt fast schon dein Lichtlein unter Scheffelchen zu stellen. Mal ganz ehrlich, ich finde das so. Also bemerkenswert und cool, jetzt mal wirklich, dass sich dann diese Idee, die du gerade und diese Überlegung, die du gerade beschrieben hast, dann sich so deutlich, fast wie bei so einem, also wie bei so einem Kunstwerk jetzt so nach außen manifestieren. Du sitzt jetzt in deinem Basement, von dort aus machst du deine Formate bei Rocket Beans. Das ist ja genau der Gedanke, den du vorher hattest, jetzt transformiert in so einen Raum, wo du aufnimmst. Und du hast dieses total faszinierende Format mit deinem Bruder, wo es ja auch darum geht, hinter der Kamera zu stehen. Ja. Ich finde das total geil, wie du diese Probleme quasi vom Anfang jetzt transformiert hast in was richtig Konstruktives und Produktives. Ich finde das total cool.
Dankeschön. Aber das war, kein Aber. da musste ich geduldig für sein und das hat jetzt einfach wirklich lange Jahre gedauert und ist auch noch nicht abgeschlossen, ne? Also das ist viel ich kriege natürlich auch Vertrauen von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass ich überhaupt dieses Privileg auch dann durchsetzen kann, gerade so, ne? Also das weiß ich auch. Natürlich wäre es sinnvoller, wenn ich, also vielleicht auch wirtschaftlich sinnvoller, vielleicht auch aus anderen Aspekten sinnvoller, wenn ich wieder andere größere Produktionen mitmache. Aber da fühle ich mich tatsächlich einfach gerade nicht wohl. Also ich habe Schwierigkeiten gerade, eher Masken aufzusetzen oder in andere Rollen zu schlüpfen, als eben genau dieses, naja, einfach mal, also es klingt wie ein Widerspruch, aber einfach mal vor der Kamera so zu sein, wie man eigentlich nicht vor der Kamera ist. So.
Ja.
In diesem ganzen Rocket Beans-Kosmos kriegen das super viele Leute sehr, sehr gut hin. Ich habe es irgendwann verloren. Also ich habe es irgendwann nicht mehr so gut hinbekommen und habe mich dann eher unwohl gefühlt. Und habe dann auch sehr schnell gedacht so, boah ey, dann lass doch bitte, was mache ich dann hier? Dann lass doch bitte die Leute dran, die mehr Power haben und auch mehr Bock haben, so wie ich vielleicht früher mal. Aber dann muss ich da jetzt nicht noch rumsitzen, so ungefähr, weißt du?
Ja, klar. Kannst du dich noch erinnern, das ist ja sicherlich schwer, da noch irgendwie drauf zu kommen, aber kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du gemerkt hast, dieses Kameramojo, wie auch immer man das nennen will, ist jetzt irgendwie weg? War das einfach was sich nach der Zeit so abgenutzt hat oder gab es irgendwie einen Moment? Weißt du das noch?
Aber wird ein bisschen persönlich, aber ich glaube, das ist in dem Rahmen auch okay. Ich kann mich sehr deutlich erinnern. Das war so ein Punkt, wo es privat ging es mir gar nicht gut, weil unser Vater zu dem Zeitpunkt sehr krank war und ich hatte unglaublich viel Stress damit und dann haben wir Game One aufgezeichnet und ich bin im Studio angekommen, war super gestresst. Es gab, glaube ich, vorher auch ne, so einfach Druck und Streit und Zeitdruck und so. Und das war der Beitrag zu Bayonetta.
Der Beitrag, oh Gott, ja krass.
Also wo wir dann vom Bluescreen standen und ganz viele Kostüme und Masken anziehen mussten. Und ich war so gestresst und ich wollte das alles nicht. Und der Beitrag ist super lustig geworden, aber der hat für mich so markiert, dass da irgendwas, hat er Buff gemacht, so, ne, von wegen... Ich hatte so Schwierigkeiten, mich dann in diese absurde, eigentlich vermeintlich lustige Szenerie reinzufühlen. Ich habe es dann geschafft, aber eigentlich hat alles in mir geschrien, so, boah, ich kann jetzt nicht vor der Kamera gehen, so ungefähr, ne?
Ja.
Das war so, ich glaube, das war einer der markantesten Punkte, sag ich mal. Aber ansonsten, da gibt es viele Momente.
Ja, klar. Ja.
Auch nicht dramatisch eigentlich jetzt so, ne? Einfach, der war dramatisch, dieses Erlebnis, was ich da hatte, ja, aber die anderen sind, es ist eher so ein schleichendes Gefühl gewesen, so eher ich würde eigentlich gerne nochmal an den Schreibtisch und erstmal nochmal weiter grübeln.
Ja, ich kann das, man droht ja sowas immer als Floskel zu sagen, ich kann das nachvollziehen, aber in dem Fall stimmt tatsächlich, ich erinnere mich, wenn du das so erzählst, zurück vor einigen Jahren ist mein Vater verstorben und da war ich so mitten in meinem Redaktionsleben so, da war ich so relativ frisch in der Branche und es war alles ganz cool und dieser Mensch hat ja gar nichts mit meinem Beruf zu tun, aber als es passiert ist, merkte ich so richtig, wie so ein Erdrutsch. Es hat sich alles irgendwie so ein bisschen im Leben verschoben um ein paar Zentimeter, aber so, dass man es nicht übersehen konnte. Und plötzlich stand ich auch zu meinem Job, der, wie gesagt, damit gar nichts zu tun hatte, komplett anders dem gegenüber. Und deswegen, ich ahne, glaube ich, nachvollziehen zu können, wie du dich da gefühlt haben
musst. Ja, doch, ich glaube auch. Das ist einfach dieses, wenn es in einem selbst emotional gerade sehr, sehr durcheinander oder schwierig ist, ne? Und das Umfeld einen aber eher dazu bringen, das kann ja alles sein, das muss gar nicht jetzt mit Medien oder Kamera zu tun haben, sondern einfach dieses vielleicht dann in dem Fall bei mir fast schon ohnmächtige Gefühl, oh krass, hier passiert was Größeres, was wesentlich Größeres, was man auch gar nicht in Worte packen kann. Aber man zwingt sich dann sozusagen in das Gerüst, was man kennt und merkt einfach, das passt gerade nicht oder es passt vielleicht auch gar nicht mehr oder wie auch immer, ne? Muss man vielleicht nicht so extrem mit umgehen. Aber doch, ja, doch. Also ich glaub, das ist auch das ist eine Erfahrung, die kommt wahrscheinlich mit dem Alter irgendwann. Scheiße. Naja.
Oder weißt du, was bei mir gerade passiert ist? Ich glaube, bei mir ist gerade mein lokales Aufnahmeprogramm abgestürzt. Aber das ist genau der Grund, warum wir gerade mit 4 Aufnahmeprogrammen arbeiten, parallel. Deswegen, ja, sehr gut. Ja, genau, deswegen ist ja alles gut. Ich gebe mich da einfach jetzt vertrauensvoll in deine Hände. Das ist jetzt wirklich der Moment. Nein, um Gottes Willen. Das ist jetzt der Moment, wenn man eine Treppe runtergeht und man übersieht eine Stufe. So fühle ich mich gerade.
Alter, das ist mir sehr häufig passiert in meinem Leben.
Ach Gott. Das ist mir noch nie passiert. Aber egal. Genau, ich wollte was fragen zu Buddy's Basement, weil das gehört ja so lose rein. Aber bevor wir daran vorbeirennen, das ist was, was mich einfach als Außenstehender super interessiert. Wie kam denn diese Idee zustande? Das ist ja, wie gesagt, ich mag diese Idee total, dass du da diesen eigenen Raum hast und der alle Formate, die dort auch von dort aus entstehen und produziert werden, die unterscheiden sich auch ganz deutlich von den übrigen Formaten. Damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie eine qualitative Wertung, sondern die sind einfach anders präsentiert. Mhm. Wie kam dir denn die Idee dazu?
Die Idee ist eigentlich, also eigentlich aus Verlegenheiten, ne? Also ich wollte so ein bisschen meine Arbeit näher an den Alltag bringen, sodass ich sie besser bewältigen kann. Deswegen der Keller. Also der Plan war schon immer, irgendwie einen Raum hier zu Hause zu haben, wo ich mich auch zurückziehen kann und wo ich dann einfach kreativ sein kann, so, ne? Aber die Kernidee ist ja nichts anderes. Also viele Leute da draußen streamen und produzieren ihren eigenen kreativen Kram. Und Buddy's Basement war eigentlich, das ist dann so gekommen. Der Name war dann einfach plötzlich da. Und es war ein bisschen ausgefeilter. Ich hatte schon sehr viele Rubriken auch schon aufgeschrieben, die ich aber noch gar nicht richtig ausprobiert habe. Sondern bei Buddy's Basement war es erstmal so, ich wollte generell erstmal wieder testen, wie fühlt sich das an, etwas zu produzieren, was eben ausschließlich von hier kommt. So ausschließlich, wo ich die Beiträge selber mache, wo ich die Themen selber bestimme, wo ich sogar das Tempo selber bestimme, wo ich auch bestimme, ist das jetzt live oder ist es sogar nur live, ne, so. Also das war so für mich so ein kleines Experimentierkellerchen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also dann erstmal rumzuprobieren und dann auch natürlich zu gucken, wie kommt das dann bei der Rocket Beans Community an? So findet das Anklang? Ja, nein. Wie ist es quantitativ? Gucken das viele Leute? Ja, nein. All diese Sachen. Und theoretisch soll das auch wiederkommen, aber es gibt überhaupt keinen Zwang, es sofort weiterzuführen, so ungefähr, ne? Mhm. Jetzt gerade ist es original pausiert schon wieder. Das ist echt so, das ist so trocken.
Ja. Ja, aber das ist ja schön, dass du hast jetzt deinen eigenen Safe Space und wie du es ja selber beschrieben hast, hast du dir da jemals, also ich vermute es wahrscheinlich, Sorgen gemacht oder Gedanken gemacht, eher neutraler, wie die Leute darauf reagieren werden, dass du in einem so ungewöhnlichen Setup dann interagierst mit denen? Gab's da, hattest dir, also ich frage, weil ich kann mir vorstellen, wenn man sich schon so mal rauszieht aus so einem großen Unternehmen und dann mal sagt, ich bin jetzt mal weg und dann eigentlich versucht runterzukommen und dann wiederum man sich irgendwann anfängt, Gedanken zu machen, wie reagieren die Leute eigentlich, wenn ich wieder zurück bin? Hat es dich da irgendwie schon so ein bisschen beschäftigt in der Zeit davor oder hast du das ausblenden können?
Nee, das habe ich überhaupt nicht ausblenden können, ja. Muss ich schon sagen. Also da hängt ja auch viel dran, also auch der berechtigte Druck irgendwie, nun ist Rocket Beans ja wirklich eine abgefahrene Geschichte, so, die versuche ich ja selber auch für mich nach wie vor richtig zu greifen, das ist ja fortlaufend, ne, so, wir sind ja alles keine Geschäftspartner oder nur Freunde, sondern wir sind ja Lebenspartner mit allem, was dazugehört, so, ne, ja, auf jeden Fall, und da, diese offizielle Pause ist auch nicht geil, also ich verspüre diesen Druck auch nach wie vor, ne, ich sollte eigentlich wieder mehr machen, sollte eigentlich wieder, ne, so eigentlich habe ich auch Lust, wieder mit den anderen ein Pen and Paper zu machen. All diese ganzen Geschichten, auch dieser Druck, vielleicht sollte ich mal schreiben, was los war oder was los ist oder so. Aber tatsächlich ist das alles jetzt inzwischen so, dass es so ein bisschen rausgetröpfelt. Ich habe dann einmal über Instagram geschrieben, was bei mir los war und das kann ich hier jetzt auch erzählen. Ich bin tatsächlich einmal so doll ausgefallen, dass ich freiwillig in die Klinik gegangen bin. Also ich war 7 Wochen stationär in der Klinik und man hat mir gesagt, dass ich schwere Depressionen habe und ich bin auch immer noch in der Therapie, auch sehr intensiv. Das dauert jetzt und in dem Prozess stecke ich immer noch und lerne und nach wie vor weiterhin, ob dieser ganze Medienquatsch vielleicht gar nicht so schlau ist für mich. Bisher sagt man mir, ich soll erstmal in mich hineinhorchen. Okay, alles klar, das versuche ich ja. Ist schwierig, wenn man Rust gerade spielt.
Oh ja. Nein. Das glaube ich. Aber ja, also da können wir uns wieder mal durchs Internet die Hand geben. Ich sitze auch schon seit einiger Zeit regelmäßig bei meiner Therapeutin auf der Bank. Mhm. Und da drehen sich die Gespräche immer mal wieder um ganz ähnliche Dinge. Weil ich meine, dieser Beruf, den wir ausüben, also wir machen zwar jetzt konkret ja dann nochmal ein bisschen unterschiedliche Dinge. Wir sind, ich sag mal, insgesamt im selben Klassenzimmer sitzen wir. So. Ja, und das ist ja was, also zum einen natürlich ohne Frage krasses Privileg, coole Sachen, was wir machen können. Zum anderen aber, da gibt's ja so ein paar Besonderheiten, die sind halt für manche Menschen leicht und für andere schwerer. Also wir hatten es ja schon, diese Aufmerksamkeit, die man früher oder später bekommt, wenn man Sachen macht, die andere cool finden, das klingt zwar und ist es ja auch erstmal was total Schönes und das ist toll und fühlt sich cool an, aber es zieht auch Kraft und die Kraft muss man aufbringen und das ist halt, ne, das ist gar nicht so einfach.
Ich glaube aber auch, ne, also ja, auf jeden Fall, ich unterstütze alles, was du gerade auch gesagt hast. Ich glaube aber auch insgesamt, dass es vielen geht und natürlich, ne, Pandemiezeiten etc., ich glaube, da kommt auch noch mehr. Ich glaube, also das ist jetzt auch nur so in der Theorie gesprochen, vielleicht auch ein bisschen wissenschaftlich gestützt von tollen Professorinnen und Professoren und deren Arbeiten, die ich gelesen habe, tatsächlich auch über Videospiele, aber eben dann darüber hinausgehend eben auch mit den Konsequenzen von Technologie auf die Gesellschaft so, ne? Ich habe eine tolle Arbeit von der Professorin T.L. Taylor gelesen, die diverse Bücher darüber geschrieben hat. Sie ist Soziologin am MIT, ne? Und ich glaube, da passiert noch mehr, gerade in Bezug auf, wie versuchen wir eigentlich Aufmerksamkeit, die wir durchs Netz auch kriegen können, siehe Social-Media-Plattformen, ne? Da passiert ja sehr viel Shit. Und all die Diskussion, all dieser aufgestaute, diese Nicht-Kommunikation eigentlich, die da stattfindet, das sind ja keine Diskussionen, die da meistens stattfinden, sondern einfach nur ein Gebälle inzwischen zu allen Themen. Das wird Auswirkungen haben, hat es ja auch, ne? Wie man sieht, irgendwie, wenn man in diverse Länder guckt. Ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang und der wird erst in den nächsten 10, 20 Jahren richtig, glaube ich, erforscht sein. So, dass, und dann kommen so die richtigen, ja, ey, vielleicht gibt es so internetlose Tage, die ganz gesund sind oder sowas. Ich glaube, das kommt noch.
Eines Tages. Ja, und vor allem. Ja, genau. Und vor allem das Traurige, also ich glaube das auch und ich glaube, das Traurige ist dann auch, dass es dann wie bei so vielen anderen Dingen in dieser Richtung, es dann nochmal etwas länger dauern wird, bis auch die Akzeptanz nachzieht und das Verständnis der großen Mehrheit, die dann sagt, okay, das ist wirklich eine Krankheit und das ist wirklich etwas, was man kurieren muss. Und ja. Wenn dann jemand sagt, ich habe das heute schon, also nicht jetzt heute, aber in diesen Zeiten schon hier und da mal gelesen von Menschen, die gesagt haben, die spüren sowas wie Social Media Burnout. Also die kriegen körperliche Reaktionen, heftige körperliche Abwehrreaktionen, wenn die Instagram öffnen. Mhm. Und das kannst du ja manchen Leuten gar nicht erzählen. Die glauben das ja einfach nicht, dass sowas existieren kann. Aber ich glaube das. Und natürlich glaube ich das denen. Aber ich kann auch sehr gut mir vorstellen, dass es wirklich eine dieser neuen Krankheiten ist und sein wird.
Ich glaube, da stecken wir erst in den Kinderschuhen und man darf ja nicht vergessen, dass all diese Technologie, also siehe Streaming-Technologie oder jetzt, ne, das existiert ja alles noch gar nicht so lange. Also wenn man überlegt, dass wir Menschen seit, sagen wir mal, knapp jetzt 30 Jahren, da ist ja wirklich Technologie und auch Kommunikation sowas von explodiert, exponentiell gestiegen. Nicht nur die Produktion von Informationen, sondern auch der Konsum von Informationen. Ne? Natürlich wird das irgendwelche Auswirkungen haben und natürlich wird das auch in manchen Fällen, vielleicht in kleinerer Anzahl, auch Auswirkungen haben. Natürlich so. Und das wird dann halt einfach, ne, das wird weiter erforscht werden. Also ich persönlich glaube nur, und das ist so, ich bin ja ein großer Verfechter unserer des Mediums Videospiel oder generell auch der Internetkultur, bin aber nicht so befangen, dass ich sage, dass ich keine Kritik zulasse. Und natürlich, so wie alles, werden gewisse Sachen, wenn die exorbitant oder zu sehr genutzt werden, wird es auch negative Effekte darauf haben. So, ne? Deswegen. Also, ich glaube, ich will damit auch gar nicht schwarz malen. Ich glaube einfach nur, wir sind da mittendrin und eines Tages wird das von der Wissenschaft weiter ausgearbeitet werden und dann dauert es sehr lange, bis man der Wissenschaft glaubt. Und bis dahin gibt es ganz neue andere Probleme.
Ja, ein richtiger damit, Optimist.
Ne? Damit die Menschheit weiterhin voran. So ist das halt.
Ja, ich doch. Also, Du schaffst es immer auch, diese Hiobsbotschaft mit so einer Wärme auszusprechen, danke, dass man da einfach, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist übrigens was, womit ich eigentlich das Gespräch beginnen wollte, das fiel mir heute Morgen ein, als ich heute Morgen aufgewacht bin und wusste, ich höre dich heute Abend, ja. Da war das plötzlich in meinem Kopf, dass ich das sagen will und jetzt passt das ja mal tatsächlich ganz gut. Was ich so schön finde ist, das ist jetzt einfach nur, es hat nicht viel mit dem zu tun, was du gerade eben gesagt hast, aber das möchte ich mal kurz loswerden, immer wenn ich mit dir spreche, immer wenn ich dir begegne und das ist jetzt auch nicht regelmäßig, aber manchmal ja doch, also persönlich begegne, dann spüre ich wirklich, ich werde umfangen von einer Wärme und Freundlichkeit. Das war jedes Mal cool, wenn ich dich getroffen habe. Das letzte Mal war ich, wenn du dich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, da war ich bei Ilias als Gastexperte für so ein Videoprojekt, das er fürs CDF produziert hat, da. Mhm. Und dann saß ich ganz oben bei euch irgendwo im Gang und habe, weil ich noch Zeit hatte, irgendwann an irgendwelchen Artikeln gearbeitet. Dann kamst du dazu, hast mit mir gequatscht. Und das war richtig schön. Und es war so, das war wie so eine Umarmung in Worten. Das war richtig schön.
Ja, ey. Ich weiß ja, was du machst. Das ist auch geil. Deswegen, ich fand es auch so geil, als du bei zur Gamescom-Zeit, ich fand es so mega geil, dass wir da über die Indie-Arena-Booth gelatscht sind. Das fand ich super lustig. Das hat voll Spaß gemacht.
Ja, stimmt.
Du hast eine Route geplant, Mann. Wie geil ist das denn?
Das war wirklich cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Da habe ich mir fast gewünscht, dass es, also was heißt fast, ich habe es mir gewünscht, dass das in echt funktionieren würde. Wir haben das ja über so eine Videospaziergang gemacht. Aber das war richtig beeindruckend übrigens, falls die Verantwortlichen dafür gerade zuhören. Fantastisch, was die da aufgebaut haben. Die Indie Arena Mega Booth zur Gamescom letztes Jahr, das war richtig beeindruckend. Richtig beeindruckend.
Fand ich auch, ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und damit kommen wir aber eigentlich dann auch wirklich. Vielen Dank, Dom, erstmal für die schönen Worte. Dankeschön.
Ach ja, gerne. Ja, alles gut.
Aber das bringt mich dann jetzt vielleicht auch so, ne, von wegen Hiob und Krankheiten etc., bringt mich das eben auch zu der anderen Seite und vielleicht auch erstmal wertefrei, also von meiner persönlichen Meinung, aber natürlich wissen wir auch, was all diese Technik auch für Möglichkeiten bietet. Ne, wir haben gerade beide sehr persönlich darüber geschwärmt, wie geil, was für eine gute Zeit wir hatten, so, ne? Ich hatte vorhin auch unglaublich viel Spaß bei Rust und bei diversen Spielen oder bei diversen Themen. Ich liebe es, das Internet zu nutzen und mich selbst in Themen auch reinzudingen und auch den Zugang dafür zu haben, zu all dem Wissen, was theoretisch da ist, ne? Also das ist es ist, ich glaube, es fällt schwer, vielleicht für sich selbst. Mir fällt es persönlich sehr schwer, irgendwann diesen Pausenknopf zu finden und dann zu sagen, so, jetzt bin ich einfach mal zu Hause und denke an gar nichts, so ungefähr, ne? Das fällt mir schwer, aber dafür kann ich ja die Technologie jetzt nicht in Anführungsstrichen verantwortlich machen.
Ja.
So. Das gehört, glaube ich, mit zu meinem eigenen persönlichen Entwicklungsprozess, irgendwann schlauer zu sein, als dass ich davor, was sich eher dann dadurch krank gemacht hat, so ungefähr. Eines Tages.
Ja.
Aber deswegen, also vielleicht auch noch der Zusatz, bei all dem, ich find nach wie vor, es ist ein absolutes Privileg, jetzt gerade, was ja auch zu deinem Wissen über Archäologie passt, sich all die verschiedenen Zeichen auch anzugucken und zu beobachten und zu analysieren und zu gucken und zu überlegen, oh, okay, das passiert gerade hier und das könnte vielleicht den und den Ursprung haben, ohne Wertung erstmal, ne? Das finde ich schon super interessant. Und auch ein bisschen dann das Weiterdenken, also das Überlegen, okay, wenn das bis hierhin so passiert ist, durch die Technologie oder was wäre denn dann vielleicht sogar der nächste Schritt, der da automatisch oder eher logisch draus entspringen könnte? Und da ist meistens der Punkt, wo ich mich dann verliere in irgendwelchen Gedankengängen. Naja.
Aber hier, aber Wissen und Information im Zusammenspiel mit Technologie, da berührst du ja mein Herz damit, weil das ist ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, aber das ist wirklich was, jeden Tag macht mir das Spaß. Ich habe jetzt letztens einen Artikel geschrieben über die Simona Majorano, das ist eine süditalienische Spieleentwicklerin und das war so cool. Also ich sitze hier an meinem Schreibtisch in Berlin so und dann habe ich hier vor mir ein weißes Dokument und jetzt schreibe ich da mir so Fragen drauf, was würde ich denn gerne mal eine Entwicklerin fragen aus Süditalien so. Und dann frage ich die das und dann führe ich das Interview mit ihr und das ist schon mal für mich immer noch absolut mindblown, dass ich dann einfach quasi bei ihr in Süditalien auf dem Bildschirm bin und sie bei mir. Genau. Das ist so eine Selbstverständlichkeit mittlerweile, aber ich muss darüber immer noch strahlen. Und dann spreche ich mit ihr und dann reden wir und das ist total cool und krass und dann gibt es mir Einblicke in diese Branche, die ich wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren nicht mehr mit dem Zeh berühren würde. Also warum sollte ich nach Süditalien, nach Bari fahren und da mich irgendwie bei den Indie-Entwicklern umhören? Das ist ja nichts, was ich einfach so aus dem Alltag heraus mache. Und dann der absolut Also das war schon cool und da habe ich das geschrieben, da habe ich ihr nochmal eine schnelle Nachricht geschrieben, hey, ich fände das immer cool, Quatsch, sowas habe ich gar nicht gesagt, ich habe gesagt, hey, es wäre cool, wenn du mir noch irgendwie ein kleines Foto oder so von deinem Arbeitsplatz schicken könntest, einfach so, wo da das Spiel, an dem du gerade sitzt, wo das entsteht, weil ich das, cool. finde das auch so eine komische Art, immer so romantisch, das den Leserinnen und Lesern zeigen zu können, wo quasi die Magie entsteht. Und dann hat sie mir ein Foto geschickt, innerhalb von Sekunden, und das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, das ist so verrückt, ich sitze hier, schreibe diesen Artikel, Artikel über diese italienische Entwicklerin und dann schickt sie mir innerhalb von Sekunden den Schreibtisch, wo dieses Spiel, an dem sie arbeitet, seit 4 Jahren entsteht. Und ich weiß nicht, ob da draußen jetzt jemand noch Gänsehaut hat, aber ich habe sie. Ich finde das immer noch toll.
Ich genieße das aber auch. Also deswegen, also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so ein bisschen dieses Appreciaten der Situation ist, ne? Also das auch das Hochhalten der Situation, also das Beste daraus machen, wenn du so möchtest. Aber dieses auf Menschen zu treffen, die auch Lust haben zuzuhören und die Fragen ernst zu nehmen, so in dem Fall. Und dann aber auch noch die Fähigkeiten zu haben, die Leute auch einzuladen und schnell, ne, eben nicht die hunderte von Kilometern sozusagen zu überbrücken, sondern jetzt, es geht halt nicht anders. Es muss der Webcall sein, der kann sich aber trotzdem menschlich anfühlen. Also der kann sich trotzdem, ist man dann zusammen in diesem virtuellen Raum, der dann aber trotzdem echt ist, so halt, ne? Ich glaube, das ist das so. Und bei dir resultiert das in Gänsehaut. Hammer, ist doch geil. Ja, ist doch super. Also, ja.
Ich habe auch für eine Podcast-Reihe, die ich jetzt für The Pod, für Auf ein Bier gemacht habe, mit ein paar Entwicklerinnen und Entwicklern gesprochen, wie die so in der Corona-Zeit ihr Büro quasi ins Homeoffice gepackt haben. Mhm. Und was alle erzählt haben, unabhängig voneinander, und das passt da so wunderschön dazu, die haben die echten Räume des Büros übertragen in irgendwelche Messenger-Channel. Und dann gibt es jetzt zum Beispiel in fast jedem dieser Teams, die ich da gesprochen habe, die virtuelle Küche. Mhm. Da geht man quasi mit seinem Account rein, wenn man gerade Pause macht, wenn man sich gerade auch unterhalten will. Dann gibt es ein Treppenhaus, wo man Leuten quasi zufällig begegnen kann, die da so durchrauschen. Das ist super, gibt das Office, wo dann quasi still gearbeitet wird. Und das finde ich super spannend zu beobachten, wie gut das auch funktioniert, diese Räume vom richtigen Leben, also vom Offline-Leben in Online zu verlagern.
Ja, finde ich super. Also wir haben Weihnachtsfeier gehabt und das war schon seltsam. Also es war wirklich am Anfang auch sehr, 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 ja, es war auch schön, so ist nicht, aber es war trotzdem awkward, es war trotzdem unangenehm, weil alle hatten jetzt nicht so unbedingt Bock, jetzt zu Hause vor den jeweiligen Webcams zu sitzen, so, ne? Aber der für mich hat der Abend richtig angefangen, als ich das wirklich wie eine echte Weihnachtsfeier genommen habe. Ich habe einfach angefangen, einzelne Leute anzurufen dann und dann, ne, wie auf einer Weihnachtsfeier, einfach wirklich nur einzeln mit Leuten zu reden erstmal und dann dabei gefeiert und getrunken und dann auch verschiedene, ne, Rauchen und so hieß ein Raum und dann, ne, es war einfach super. Also genau das, also ich glaube, wenn man sich diese vermeintlichen Regeln dann selber irgendwie die Räume, die virtuellen Räume tatsächlich aufmacht und man akzeptiert die aber, dann kann es eher passieren, als wenn man jetzt sozusagen, ne, keine Ahnung, nur Meetingraum 1, 2, 3 aufmacht, so ungefähr. Also die Stimmung ändert sich mit der Assoziation des Treppenhauses, so ungefähr. Ne?
Ja, ja, total, ja. Total. Ja, und wenn dann... Und wenn dann noch die Technik wiederum dann darauf reagiert und sagt, so, wir nehmen jetzt dann diese neue Sichtweise auf diesen Online-Raum und bauen darauf Software, was da Spannendes rauskommt. Ich war vor ein paar Wochen auf einer virtuellen Geburtstagsfeier mit einer Software, die ich noch gar nicht kannte. Da hat jeder Besucher quasi einen kleinen Kringel, da kann er auch sein Foto reinladen, das kann man automatisch machen, wenn man die Software, wenn man die Software benutzt. Und dann ist jeder dieser Kringel quasi die eine Person. Und du kannst dann mit deiner Maus deinen Kringel zu einem anderen Kringel ziehen und dann öffnet sich quasi eine 1:1 Videochat-Situation. Mhm. Und das Coole daran ist, andere Leute können dazukommen und ihren Kreis auch in diese Runde ziehen und dann schalten die sich automatisch zu. Es ist also wirklich wie eine richtige Hausparty meinetwegen. Wenn man sich dazustellt, ist man in diesem Kreis drin. Mhm. Und das fand ich ja so beeindruckend.
Ja.
Das war ja so cool.
Aber da kommen jetzt ja auch erst mehr, ne? Also ich glaube, das wird diese ganze Pandemiezeit, wie lange sie jetzt auch noch immer gehen mag, hoffentlich nicht mehr so lang, aber das hat schon jetzt zu gewissen Innovationen geführt, die gar nicht so krass sind, aber wo die Nachfrage danach ist eigentlich nicht so richtig aufgefallen, aber jetzt fällt sie halt auf. Nämlich, wie kommunizieren wir eigentlich und was ist sinnvolles Kommunizieren? Na, es ist rundenbasiertes Kommunizieren über E-Mail immer noch der heiße Scheiß. Oder eher sowas Flow-mäßiges, weißt du? Mit Kreisen so. Ich will das ausprobieren, Dom. Ich will das, wie heißt das?
Du, das ist so ein Problem. Ich habe davon auch schon jemand anderes schwärmerisch erzählt und wusste auch da den Namen schon nicht mehr. Ich kann das gerne mal recherchieren und dann werde ich es eh vergessen und dann irgendwann werde ich dran denken. Aber das war ein ganz tolles Ding. Und das Lustige daran auch war, das habe ich jetzt fast unterschlagen, aber also wenn du in diesem Kreis stehst, dann kannst du natürlich immer noch die Maus quasi bedienen. Mhm. Du bist dann zwar in deinem Videochat, aber du kannst die Maus noch bedienen. Und das Lustige ist, was ich dann festgestellt habe, die Maus, also viele haben während des Gesprächs mit der Maus auf die anderen Kreise gewabert, die nicht in dem eigenen Gesprächskreis drin sind, um zu gucken, wer ist denn da, weil dann wird das Profil aufgeploppt. Mhm. Und das Lustige ist, du siehst auf deinem Bildschirm, wohin quasi gerade die Mauszeiger der anderen Leute zeigen. Und da war ganz oft diese Situation, dass du im Gespräch warst und alle haben auch so ein bisschen schon nach außen geguckt und geschaut, wer ist denn noch so da? Und es war so ein bisschen unangenehm, aber auch irgendwie lustig. Dadurch entstehen ganz neue soziale Peinlichkeiten, die offline nicht möglich sind.
Ja, müssen wir alle durch, glaube ich, ne? Ja. Heißt es Chat Circles? Ja. Kann das sein vielleicht?
Ich gebe es mal ganz kurz mit fliegender Hand ein, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass mir hier gleich alles durcheinander knallt, weil ich ja schon ein Aufnahmeprogramm
habe. Nein, lass es, dann lassen wir das.
Ja.
Also, ich finde es spannend und ich mag es auch. Also das ist jetzt nicht Italien, aber, und ich habe ihn auch noch gar nicht angefragt, aber ein Kollege, der auch schon seit Jahren in der deutschen Games-Industrie unterwegs ist, ist Olli Eberlein. Und der hat in Düsseldorf hat er mit Virtual Reality sehr viel aufgebaut und auch er arbeitet jetzt gerade eben an einem neuen Tool, wie man virtuelle Räume noch besser machen kann, wie das eben persönlicher wird. So, ne? Du hast dann tatsächlich ein 3D-Environment und hast dein Avatar und kannst als Person durch einen Raum laufen und dann ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast, nur eben dann noch in so einem 3D-Environment. Also das hat jetzt, glaube ich, nichts mit Virtual Reality zu tun, aber fand ich auch interessant. Also, und da stehe ich irgendwie total drauf, ne, zu sehen, was ist denn jetzt eigentlich technisch logisch und möglich irgendwie so.
Mhm. Ja. Juckt es dir dann eigentlich auch selber in den Fingern, dass du dir dann denkst, so Mensch, eine Idee habe ich vielleicht, ich müsste mir mal drauf schaffen, wie man sowas entwickelt. Ist das eine Richtung, die du dir auch vorstellen könntest, dich da noch zu vertiefen, so Programmieren und Codes und Software und sowas?
Alter, du hast keine Ahnung, ey, seit Jahren schon.
Wirklich?
Ja. Das ist so. Auch wirklich, wie oft ich schon versucht habe und wie oft ich mir schon Tutorials reingezogen habe und wie die Programme auf meinem Rechner irgendwie vergammeln, weil ich mit den ersten Versuchen so nicht zufrieden war. Ich versucht, ein Schachbrett zu bauen, irgendwie in Blender für eine Idee. Also ich glaube, an Ideen mangelt es nicht und auch so dieser schnelle Blick irgendwie ins Netz, manchmal auch tiefer, was gibt es und welche Steuerungsmöglichkeiten haben vielleicht manche Leute noch gar nicht kombiniert, so jetzt aktuell. Und tatsächlich gibt es eine Idee, die mit der laufe ich schon seit 2 Jahren schwanger. Die würde ich gerne umsetzen. Die würde ich wirklich, wirklich gerne umsetzen. So. Nur anders als früher versuche ich das jetzt nicht mehr alles selber zu machen und selber zu erlernen, sondern versuche eher dann die richtigen Leute zu finden, die das dann sozusagen gemeinsam umsetzen wollen halt, ne? Aber mal gucken, das ist jetzt noch kein konkreter Plan, aber ich fände das schon schön, generell wirklich Game Design als Disziplin näher kennenzulernen. Also ich bin da immer so ein bisschen nicht wissenschaftlich drumherum gewabert, aber wäre mega geil. Also hätte ich richtig Bock drauf, auf diese Disziplin. Ja.
Kannst du, also möchtest du von dieser Idee einen Zentimeter verraten oder sagst du auch völlig zu Recht, nö, Überraschungsbox drum, gibst du nichts zu erzählen?
Ich habe das auch schon ein paar Leuten erzählt und es gibt auch, also ist auf Interesse gestoßen. Arbeitstitel ist Aiden, also die Ich-Höhle. Und das ist ein Spiel, was über Sprache gesteuert wird. Stell dir einfach Limbo vor und tatsächliche Geräusche, also das wirklich, wirklich physische, man spielt es alleine für sich, Ich-Höhle, und mit jedem Geräusch, das triggert sozusagen das Licht aus der Spielfigur selber. Und stell dir einfach wirklich Limbo vor, aber es ist halt stockenduster und du musst ein Geräusch machen, um Licht zu kriegen. Das ist auch ein Spiel, was eher Mental Health als Thema hat, ja. Ne? So. Man durchwandert in dieser Ich-Höhle die 8 verschiedenen Grundemotionen, die jeder Mensch von uns inne hat. Und das Spiel passt sich entsprechend darauf an. Das ist die Kernidee, ja.
Boah, also keine große Überraschung, aber ich find's geil.
Geil.
Ich find's richtig geil. Kannst du sagen, ist das noch wilde Idee auf Blatt Papier oder gibt es schon die ersten Schritte in die Codezeile hinein? Wie weit ist das so?
Es ist tatsächlich, also ich eigentlich warten schon einige Leute auf die auf das Blatt Papier.
Boah, toll.
Aber ich komm nicht aus dem Puschen so halt, ne? Also ja. Mal gucken. Also ich nach all den Jahren in dieser Industrie gibt's auch echt sehr viele coole, interessante Menschen, die auch wo ich weiß, dass sie auch unglaublich Lust hätten. Es gibt theoretisch auch schon mit all den Förderungen, die jetzt ja dann bundesweit dann doch mal irgendwie ausgerollt
werden,
gibt es auch finanzielle Möglichkeiten, aber im Moment halte ich das eher noch so ein bisschen, weil ich durch die Pandemie traue ich mich gerade nichts anzufangen, so ungefähr, ne? Mhm. Ich muss erstmal Homeschooling klarkriegen, Alter.
Klar, oh Gott, ja, klar.
Deswegen, also, da gibt es auch keinen Druck dahinter. Also, wenn das irgendwer umsetzen will, gerne, dann sollte es aber bitte umsonst sein, finde ich. Also dann, ja, nee, ernsthaft, das ist so, ja. Auch in meiner Welt, da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen zu krass Sozialist. Ich weiß gar nicht, ob man das Sozialist nennt oder nicht, aber so etwas, finde ich, sollte nicht, sollte keine Einstiegshürde im Sinne von viel zu viel Euro oder sowas haben. Weißt du, das wäre was ich interessant fände, dass es vielleicht bei einigen Leuten Zugang gibt zu eben vielleicht auch dieser großen Frage, wie geht es mir eigentlich? So, Und es sollte eher, ne, das Thema Mental Health in den Vordergrund stehen und nicht irgendwie Finanzen. So, das wäre eigentlich nur mein Wunsch. Und wer weiß, vielleicht kommt das ja, aber der Name ist auf jeden Fall catchy, finde ich.
Ey, super. Ich finde aber auch das Konzept ist super. Also ich erwarte einen Ping auf einer Plattform deiner Wahl, sobald da irgendwas passiert ist, was ich mir angucken kann. Ja. Ich bin da wirklich sehr erpicht drauf. Ich finde überhaupt dieses ganze Thema, also man könnte es ja fast schon so Mental Health Game Design nennen, da gibt es ja eine ganze Reihe an Spielen, die versuchen, Themen rund um diesen Themenkomplex rauszugreifen und in Game Design zu verwandeln. Ich habe ja...
Leonie Wolf hattest du auch...
Ja, genau, richtig. Die auch fantastische Entwicklerin und also was die da auch erzählt hat. Und ich unterrichte an der Games Academy in Berlin hier seit einiger Zeit schon und da kriege ich auch immer Einblick in die Arbeiten von so jüngeren Entwicklerinnen und Entwicklern. Und was ich da beobachte, das ist natürlich jetzt nicht statistisch belegbar, sondern nur sehr subjektiver Eindruck von mir, aber diese Themen, die rund um Mental Health stattfinden, die werden, da habe ich das Gefühl, zunehmend präsenter. Also diese Überlegung, wir wollen Themen wie, weiß ich nicht, Essstörungen, Depressionen, Bipolarität übersetzen in Game Design und damit irgendwas aussagen, das ist dort mittlerweile richtig angekommen und das freut mich total. Das ist richtig toll.
Ich finde es auch geil, weil das zeigt irgendwie, dass das Medium eben nicht nur Abspielfläche ist, sondern es wird tatsächlich experimentiert. Ne, also und für mich gibt es so ein paar Meilensteine. Ich muss auch wirklich sagen, eines der für mich imposantesten Medienwerke nach wie vor ist The Beginner's Guide. Also da muss ich wirklich sagen, das hat mich so hart getroffen. Hast du das mal gespielt?
Ja, habe ich gespielt, ja.
Ich verstehe auch gar nicht warum, aber das Spiel hat mich so ertappt in der eigenen Denkweise. Das ist für mich wirklich eines der beeindruckendsten Medienprodukte oder Werke, wenn du so willst, was ich jemals so konsumiert habe. Jetzt, klar, es gibt große Bücher, es gibt geile Filme, das will ich gar nicht schmälern, aber nur durch das Spiel wurde ich selber so entlarvt durch die Tätigkeit so im Laufe des Spiels, dass ich sagen kann, Alter, das kann nur ein Videospiel. Alter Falter, es ist so, das war hart.
Also für all jene, die es gerade nicht vor Augen haben, es ist im Grunde, kann man sich vorstellen, wie eine Stanley Parable und da nehme ich jetzt einfach mal an, das haben die meisten vor Augen. Und das Spiel dreht sich halt sehr um die Idee, dass man als Künstler oder als Künstlerin in den Mittelpunkt gestellt wird und dann Kritik und Feedback abbekommt zum eigenen Werk und wie man zu dem dann steht. Und da erinnere ich mich auch noch an eine Szene, ich kann es nicht mehr richtig einbetten, das ist schon ein paar Jahre her, aber da stehst du dann, das ist auch kein Spoiler oder so, es ist halt einfach nur ein Moment aus dem Spiel, da steht man auf einer Bühne und man kriegt, glaube ich, Applaus oder sowas, aber die Leute schauen einen nicht richtig an. Irgendwie so war das. Und das hat sich richtig bei mir in den Kopf gebrannt. Das war richtig eindrucksvolle Bilder, die dieses Spiel schafft. Deswegen kann ich auch so gut nachvollziehen, wenn du dann sagst, boah, also es macht schon was mit einem.
Ja, deutlich. Also das war so, das Spiel heißt auch The Beginner's Guide, weil es im Prinzip so eine Art Blaupause darstellt, wie wollen wir denn eigentlich mit all dem Zugang zu zum Beispiel Videospielen und auch, ne, es ist The Beginner's Guide bespricht aus der Ich-Perspektive eines Entwicklers die Beziehung zu einem anderen Entwickler, aber die beiden kommunizieren ausschließlich über Demos, ausschließlich über Videospiele. So, der eine springt sozusagen in die Videospiele des anderen rein, um mit ihm Kontakt aufzunehmen und ihm Kritik zu geben, so. Und das ist für mich so ein absolutes Paradebeispiel dafür, dass durch Videospiel halt anders kommuniziert wird. So, ne? Und in dem Fall halt sehr intensiv und emotional. Also aus meiner Sicht sehr tief, ja. Es ist so. Es gab also einen Magic Moment, dann höre ich auf, darüber zu schwafeln, aber es.
Nein, bitte, bitte.
Es gab diesen einen Magic Moment, war ich wirklich, kein Witz, ich bin wirklich in die Konsole gegangen, um herauszufinden, ob ich irgendein Easter Egg finde. Und ganz kurz danach kommt tatsächlich ein Dialog, der auch an dieser Stelle dann auch nur kommt, der genau das bespricht. Und da habe ich mich so entlarvt gefühlt. Ich habe mich so ertappt gefühlt dabei. Also so als ob der Macher des Spiels wirklich meinen Geduldsstrang und meine Neugierde schon im Vorfeld erahnt hat, so ungefähr, ne? Und das war abgefahren. Und dann habe ich auch wirklich, da habe ich die Konsole ausgemacht und gedacht so, oh Scheiße, er hat mich ertappt. Oh, krass. Das war hart. Krass.
Ja. Ich habe sowas Ähnliches momentan am laufenden Band, etwas abgeschwächt, aber trotzdem für mich immer noch ganz schön dolle Crusader Kings 3. Oh. Ich hab mich durch das Einführungsseminar gequält, um dieses Spiel zu lernen. Also es ist ja also wirklich nicht einfach, wenn es reicht. Also hier Strategiespiel, ganz viele Funktionen, alles ist schwierig. Aber jetzt, wo ich so drin bin, also die Geschichten, die dieses Spiel erzählt, mit seinen Charakteren, mit den Figuren, die mir begegnen, wo ich immer das Gefühl habe, also ich weiß eigentlich, dass hier eine KI am Start ist, die alles regelt, aber in Wirklichkeit bin ich schon längst so weit, dass ich daran glaube, dass hier gerade der Papst zu mir spricht und der Graf von Soreno und die Chefin von was weiß denn ich. Und ich stecke da so drin. Ich habe vor unserer Aufnahme, um mich auch so ein bisschen zu eichen auf unser Gespräch, weil man da auch immer so schön in so ein Mindstate kommt, habe ich das auch gespielt. Und da war ich schon direkt wieder verworren in dramatische Momente und Kinder wurden geboren, die nicht mir gehören. Und das ist, also, was ich sagen will, ist, Videospiel ist schon geil.
Ja, Mann. Ist er so. Ne? Also nach dem vielleicht etwas schwereren Einstieg. Videospiele sind geil und wir haben noch gar nicht, also es gibt sehr, sehr, sehr viele Videospiele, die auch gar nicht auf dem Radar sind. Ne? Es wird super viel ausprobiert und zwar in alle Richtungen. Also wirklich, ne, in alle Richtungen, auch politisch motiviert, auch, ne? So in alle Richtungen wird ein neues Medium gerade erschlossen. Und das ist so, als ob, ne, man erfindet auch manchmal neue Schimpfwörter, so ungefähr, nur jetzt halt digital mit Regeln besetzt und man nennt es Videospiel. Und das finde ich so faszinierend, dass wir gerade so in unserer Generation mit den Jahren, die man persönlich auf dem Buckel hat, tatsächlich den Anfang von einem komplett neuen Medium irgendwie mitbekommt. Das finde ich so abgefahren. Mit allem, was dazugehört, mit all diesem Entdeckerdrang und mit all den Konsequenzen, die daraus auch entstehen, so, ne? Also das ist so, es ist beides. Also ich habe Angst davor und finde es geil.
Ich finde auch spannend, fast sogar, also nee, nicht, es ist nicht noch spannender, aber auf einem sehr ähnlichen Niveau, für mich auch zu beobachten, wie sich die Art und Weise entwickelt, wie wir über Spiele sprechen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel Heinrich Lehnert vor kurzem hier in dem gleichen Format zu Gast und der ist ja schon quasi seit Anfang der 80er Spieljournalist und seine Sicht auf Spiele ist eine ganz andere, grundlegend andere als meine, die ist nicht schlechter oder besser, ist einfach eine andere. Und das ist vor allem auch, glaube ich, der Zeit geschuldet, in der er in seinen Berufseinstieg gegangen ist. Also viel mehr Fokus auf Produktjournalismus. Mhm. Und das ist so spannend, auch zu merken, wie viel da so passiert. Nicht nur von den 80ern bis heute, sondern auch quasi jährlich. Es gibt ja zum Beispiel wieder Superlevel, diesen super bekannten Blog aus den 2000ern. Den gibt es jetzt als neues Portal, wo neue Texte erscheinen über Themen, die etwas unterrepräsentiert sind. Und das wäre vor, glaube ich, 5 Jahren, weiß ich noch nicht in der Bandbreite, dass es auch Menschen finanziell unterstützen, vielleicht noch gar nicht so denkbar gewesen. Also das ist super spannend mitzubeobachten.
Ja, aber auch, ne, Steady, Patreon, also das, ich glaube schon, man kann sich auch inzwischen anders organisieren. Also die Diversität kommt halt an, macht es jetzt nicht unbedingt leichter, aber ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, bin sehr, 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 sehr froh, dass diese Entwicklung stattfindet. Also dass sozusagen die fast schon medienhierarchische Grundeinstellung von nur die Großen haben sozusagen den Zugriff und dadurch auch eine Marktmacht, haben sie immer noch, werden sie auch weiterhin haben, so funktioniert es halt. Aber trotzdem gibt es diese Diversität, dass wirklich eigene, andere, individuellere Projekte auch tatsächlich bestehen können, so, ne? und hoffentlich auch weiterhin bestehen können und tatsächlich auch Leute finanzieren können. So, ich finde das super und genieße das und freue mich auch wirklich, dass auch alteingesessene Institutionen inzwischen auch gerafft haben, vielleicht macht das Sinn, Frauen einzustellen.
Oh Gott, ja.
So. Ja. Und auch gar nicht aus Verlegenheit, weil das jetzt alle tun und dann sitzt man trotzdem noch trotzig da, sondern wirklich mit dem Gewissen, ja, Alter, das war schon ganz schön dumm, das nie darüber nachgedacht zu haben. So, lass mal besser machen jetzt. So, ne? Also ohne sich jetzt sozusagen in der Reue ins andere Extrem zu verpieseln, nee, sondern einfach machen, Alter, lass doch diverser werden. Was soll das, ey?
Sag mal, juckt es dir da nicht eigentlich auch in den Fingern, mal sowas anzupacken? Du hast zwar gerade schon gesagt, gerade ist noch Corona und da gibt es 1000 sehr gute Gründe zu sagen, nee, also jetzt nicht noch ein neues Projekt. Aber wenn wir mal ganz kurz versuchen, diese wahnwitzige Pandemie auszublenden, gibt es da was, wo es dich jucken würde? Also irgendwie, weiß ich nicht, Buddies Podcast oder so oder was weiß denn ich? Weil du sagst ja gerade schon völlig berechtigt schwärmerisch, die Möglichkeiten gibt's. Es ist ja alles da, man muss es nur machen.
Ich habe vor ein paar Monaten inzwischen schon, habe ich mal wirklich, und das war wichtig für mich persönlich und tat auch sehr, sehr gut, ich habe mal meinen Kopf sortiert. Also ich habe wirklich 3 Kategorien gemacht für mich selber und habe die auch wirklich physisch aufgeschrieben an einer großen Magnettafelwand im Büro. Und ich habe die klassifiziert als machbar, also wirklich realistisch, die erste Kategorie, also etwas, was ich nur für mich auch wirklich machen kann, womit ich mein Gehalt rechtfertigen kann. Die zweite Kategorie ist etwas, wo ich wirklich mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeite, wo der Aufwand größer ist, aber trotzdem noch machbar ist, aber eben mit mehr Plan. Und dann gab es noch größenwahnsinnigen Ideen, also die dritte Kategorie. Eine davon habe ich gerade schon genannt, das ist Aiden. Also das juckt mir seit langem in den Fingern, aber das wäre halt wirklich etwas, was viel Arbeitszeit frisst. Ne? Ich glaube, ich brauche nichts mehr, das habe ich mit Buddy's Basement eigentlich schon ausprobiert, ich glaube, ich brauche keinen Podcast, ich brauche kein eigenes Portal. Viel lieber möchte ich dann etwas finden, was dann, also Camera Olympics ist eigentlich auch schon etwas, was ich mir gewünscht habe mit meinem Bruder zusammen. Ne? Also ein Format, wo die Tätigkeit der Videografie sozusagen im Vordergrund steht. Das ist eigentlich, das war lange Ziel und das haben wir jetzt zumindest angefangen und das macht sehr viel Spaß. Ich diese Liste existiert noch, dieser verschiedenen Sachen, die auf diesen drei in diesen drei Kategorien bestehen. Und eine andere Idee, die reizt mich tatsächlich leider immer noch, und es ist leider auch die größenwahnsinnige Idee. Es ist zum Kotzen. Das sind immer die schlimmsten Ideen.
Ja, sag mal.
Bundesjugendbeef. Das ist auch eine sehr alte Idee.
Ach.
Ist auch da schon Gespräche geführt und auch wirklich Interessenten am Start, die auch wirklich Bock drauf haben, aber ich habe mich ehrlich gesagt nie wieder gemeldet, weil ich so ein bisschen Angst davor habe, vor diesem Lawinenrutsch und dann werde ich dieser Arbeit nicht mehr gerecht. Ich bezahle tatsächlich seit 12 Jahren inzwischen die Seite bundesjugendbeef.de und es ist ganz simpel, es sind die Bundesjugendspiele, die digitalen Bundesjugendspiele. Statt Sportdisziplinen machst du aber, und jetzt kommt der super Clou, Mediendisziplinen. Das heißt, nicht einzelne Schülerinnen und Schüler nehmen teil, sondern ganze Klassenverbunde müssen teilnehmen. Und sie müssen gemeinschaftlich, wenn sie sich sozusagen anmelden, eine Woche Projektarbeit, müssen sie Punkte sammeln in Mediendisziplinen. Hacking ist eine Disziplin. Da müssen sie lernen, was bedeutet Hacking und dann müssen sie es umsetzen. Sehr videospielaffin natürlich, aber so. Und ja, das ist Bundesjugendbeef. Da kann man Siegerurkunden und Ehrenurkunden gewinnen. Aber es ist eine sehr große Idee.
Aber das ist auch, finde ich, eine sehr coole Idee. Und vor allem, ich glaube, ich verstehe jetzt auch, warum du Angst vor dieser Lawine hast. Weil, weil das muss man erstmal organisiert kriegen. Gleichzeitig, ich glaube, da kann man auch richtig gut mit Schulen zusammenarbeiten, wenn man an die richtigen kommt. Ich glaube, ja.
Die Zielsetzung eigentlich da ist, dass die Schüler und Schülerinnen Bock haben müssen. Und die müssten eigentlich zu den Lehrern gehen und nicht andersrum. Also die Schüler und Schülerinnen müssten eigentlich sagen so, Alter, ey, boah, lass uns mal die andere Klasse herausfordern. Wir kriegen bestimmt mehr Punkte. Und nur deswegen ist die Regel als Verbund auch so wichtig. So, ne? Da geht es nur gemeinsam durch. Und es wird viel über Medienkompetenz an Schulen geredet. Aber so richtig dieser spielerische Kontext fehlt mir halt noch. Ne? Also dieses, ja, man muss auch Bock haben, was zu lernen, so ungefähr. Ne? Deswegen, also ich glaube, da ist was da, aber ich bin kein Pädagoge. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da sinnvoll ist. Ich bin eher so ein Videospieler halt und könnte das nur aus dieser Richtung beleuchten. Ich glaube aber, das ist eine gute Idee. So, ne? Und also die Lawine wäre schon anstrengend. Deswegen, also ich mag die Idee und würde mich auch freuen, wenn die irgendwann einfach da ist. So, es muss nicht so heißen, es muss nicht, ich habe keinen Anspruch auf diese Idee, null. Wäre nur geil, weil ich glaube, das wäre sinnvoll. Das wäre einfach sinnvoll so. Und gerade jetzt in Pandemiezeiten wäre das vielleicht auch einfach eine sehr lustige Aktion für Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer, mit Medientechnologie umzugehen und dabei noch Punkte zu kriegen. So, ja. Und am Ende gibt es einen riesengroßen Wettkampf der Bundesländer. Welches Bundesland?
Das klingt sehr
episch. Am Medienkompetentesten.
Ja. Ich finde das toll. Ich finde das auch toll. Du trägst die Träume und Visionen mit dir herum. Ich finde das schön. Ich finde das richtig schön. Ich finde sowas, ich spreche sehr gerne mit solchen Menschen. Ich hab selber auch immer so Ideen, wo ich mir denke, boah, also weiß ich nicht, jetzt jede Woche da einen Podcast mit Menschen aus der Spiel- und Medienbranche sprechen, weiß ich nicht, ob das jetzt nicht ein bisschen viel Arbeit ist. Ja. Und jetzt sitze ich hier. Und das ist richtig gut. Und deswegen, ich gebe dir Zuspruch und hoffe, dass das vielleicht doch mal auf so eine Art auf die Schienen kommt, dass es auch für dich voll gut tragbar ist, ohne dass du dich da quasi in irgendein Arbeitsloch reinarbeitest.
Ja, ach, Dankeschön, Mann, Dankeschön. Aber mir macht das auch Spaß. Also mir macht es tatsächlich, das tut auch gut, wieder über diese Ideen zu reden, weil ich habe sie tatsächlich für mich so ein bisschen fast schon weggeschoben, weil die triggern mich. Also die, weißt du, die sind so wie Gollum, sind die für mich, so diese Ideen. Und da gibt es auch noch ein paar andere, die sind halt nicht ganz so groß, aber auch die warten auf mich so. Aber mir tut das gut, das auch einfach auszusprechen und dann auch ernst zu meinen mit, ich muss das eben nicht wie Gollum festhalten und da meinen Namen drauf pressen. Überhaupt nicht. Also Ideen pachtet man ja nicht. Das ist Quatsch so, ne? Ideen setzt man um, ja, gerne, aber man muss da ja nicht unbedingt seinen Oschi da irgendwie unbedingt rein branden. Muss nicht sein. weil so gehe ich nicht an Ideen ran, so, ne? Sondern Ideen sollten gemacht werden, wenn sie sinnvoll sind, finde ich. Ne? Ach ja, also mir tut es gut.
Das so. Ich finde das richtig schön. Ich höre dir zu und ich sehe das Grinsen vor mir und das ist richtig schön. Da haben wir, finde ich. Ja, gut, das war jetzt auch nicht so schwer rauszufinden.
Und ich schütte mir Tee ein. So, du hast mich original wieder zum Teetrinker gemacht, weil du immer so über Tee schwärmst. Aber ich habe
noch
keine Duftkerzen geholt. Immer noch nicht.
Also das ist der erste große Fehler des Abends heute bei dir. Also da kann ich dir, also erstmal frage ich, das ist ja eigentlich was man zu Beginn eines Gesprächs stellen sollte, nicht am Ende, aber ich frage trotzdem mal, was für ein Tee, was landet bei dir denn heute im Glas?
Also tatsächlich, und da bin ich sehr konservativ, es ist einfach wirklich chinesischer grüner Tee, fertig aus.
Oh, guck mal, grüner Tee, da wage ich mich gerade dran, da schließt sich jetzt so ein bisschen so ein Kreis. Ich habe vor kurzem bei Stay Forever reingehört und da hat Gunnar Lott erzählt, er trinkt jetzt Grüntee und leicht beeinflussbar, wie ich da saß vor meinem Lautsprecher, kniend auf dem Holzboden, dachte ich mir, ach guck mal, Grüntee habe ich ja noch gar nicht ausprobiert. Jetzt habe ich mir Grüntee gekauft und ich muss sagen, ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich mich überwinden muss, dass jeder Schluck drinnen bleibt. Das ist noch nicht so ganz meins, ehrlich gesagt.
Ja, es kommt auch, ne, also den ich jetzt gerade trinke, der ist schon sehr bitter geworden, ne? Ich habe den zu lange ziehen lassen.
Ja.
Aber ich habe auch da, ich weiß nicht, irgendwann hat das wieder angefangen mit dem Tee. Und ich genieße den inzwischen sehr, sehr gerne. Also auch wenn er mal ein bisschen bitterer schmeckt. Aber kennst du diese komischen Drachen-Teekugeln? Kennst du die? Ah, ich habe den Namen.
Nee, Drachen-Teekugeln? Ja, das klingt ja abenteuerlich.
Also mit Blüten und sowas. Die habe ich mal irgendwann zum Geburtstag geschenkt. Die waren tief vergraben bei uns im Küchenschrank. Und irgendwann habe ich die gefunden. Und die tust du in heißes Wasser und die gehen dann tatsächlich auf. Und da ist so eine Blüte drin. Das sieht auch noch geil aus, so, ne? Und das war richtig lecker. Fuck, wie heißen die nochmal? Ich hab's vergessen.
Nach was schmeckt sowas denn? Dann ist das auch Grüntee?
Das ist auch ein grüner Tee, aber halt mit irgendwelchen Blüten. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Null mit Tee. Aber den grünen
Tee mag ich. Also ich habe mir jetzt hier auch so eine, das ist vielleicht auch generell einfach ein Tipp für alle Menschen da draußen. Ich glaube, da kann man erstmal nicht viel falsch machen. So eine riesengroße, also ich weiß gar nicht, was das für ein Format ist. Sicherlich ist es gar nicht so groß, wie ich es jetzt gerade beschreibe, aber das ist so eine riesengroße Packung, Box eigentlich vielmehr, Kartonpaket, wie auch immer. Und da sind 12, glaube ich, verschiedene Teesorten drin. Und da kann man sich quasi so durchprobieren. Und da ist alles drin, vom Earl Grey bis hin zum, kann ich nicht mal aussprechen, keine Ahnung. Und das macht einen Spaß, ey. Also manchmal merke ich dann auch so, oh, heute bin ich nicht in Stimmung für Experimente, dann nehme ich irgendwie eine gute alte Früchtetee oder so, super. Aber manchmal lange ich da rein und habe einfach mal, weiß ich nicht, den in der blauen Packung. Keine Ahnung, was das für einer ist. Und dann trinke ich den und das ist so cool. Das ist so ein bisschen wie Fortbildung im Kleinen.
Ja, ist doch super, super.
Ja. Also ich so, und die Duftkerze, ja, Entschuldige, ja.
Ich habe nur kurz parallel, ich wollte nur sicher den Drachenkugeln nennen, das ist auch grüner Tee. Ich glaube aber ehrlich gesagt, ist die einfach nur gepresst und deswegen und heißen fancy. Es ist einfach nur grüner Tee.
So, Entschuldigung. Ja, sie sehen auch wesentlich unspektakulärer aus, als ich gedacht habe. Ich habe gegoogelt, während du es gesagt hast, und da sah ich nur diese grau-grünen Flöckchen.
Sag ich ja, das ist ein gepresster, so kugelgepresster Tee. Aber meine hat noch so eine Blüte innen drin. Das war so abgebrannt.
Ach, schön, das ist ja toll.
Okay, lass uns so zu Duftkerzen kommen.
Ja, genau, das möchte ich nur noch mal ein kurzes Plädoyer für halten, denn das darf man nicht unterschätzen. Also die Wirkung von guten Duftkerzen, und mit gut meine ich die, die nicht irgendwie mit ekligen Fetten oder so gemacht sind, die auch Haustiere zum Beispiel riechen können. Meine Kater haben null Probleme mit diesen Duftkerzen, weil das so sehr, sehr gut gemachte sind. Und das Tolle an diesen Duftkerzen ist, du kannst hier immer wie so ein Stimmungsfilter einen Duft in die Luft legen, der dich dann so ein bisschen durch den Alltag bringt. Mhm. Ich merke das ganz oft, wenn ich zum Beispiel einen Podcast aufnehmen soll und ich weiß, okay, das wird jetzt 2 Stunden dauern, das ist jetzt auch nicht für Okay Cool, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Review oder so oder was weiß ich, eine Audioreportage und ich bin aber nicht in der richtigen Stimmung dafür, dann knalle ich mir hier schön einmal so, weiß ich nicht, was ist das hier, Weihnachtsmarkt Duftkerze hin. Geil. Und die riecht dann nach gerösteten Mandeln, und aber nach guten gerösteten Mandeln. Und dann bist du direkt, die Wohlfühlstimmung trägst du in dein
schlau.
Gespräch.
Es ist wirklich sehr schlau. Ich stelle mir gerade so,
ist voll schlau.
In meinem Kopf habe ich so eine Art, so eine Slow-Mo-Szene, wie du so einen Schrank aufmachst. War eigentlich wie in den großen Hollywood-Filmen, wie so ein Waffenschrank. Aber da sind einfach sehr viele Kerzen drin.
Du, an meinem Schreibtisch stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Duftkerzen. 8 Duftkerzen gerade. Siehst du? Und sie sind alle bereit, quasi benutzt zu werden.
Das ist super, das ist echt geil.
Ja, das ist wirklich toll.
Nee, also eines Tages befolge ich deinen Rat. Und dann, ich kenne halt nur diese IKEA-Duftkerzen irgendwie, die auch nett sind.
Ja, die sind schwierig.
Aber tatsächlich ist es bei mir wirklich eher, also ich mag es, wie du die Funktion davon auch wirklich verinnerlichst und da wirklich wie so ein Duftkonnoisseur überredet. Ne? Ich habe auch einen Kollegen, der ist in allem Konnoisseur, aber insbesondere bei Bier. Und wenn ich mit dem irgendwie jetzt, haben wir auch jetzt in der Pandemiezeit nur 2, 3 Mal gemacht, aber wenn wir Bier trinken, dann gibt er mir immer ein Bier, was ich nicht kenne, was von irgendeinem geilen Indie-Label irgendwie gemacht ist, und es schmeckt fantastisch. Ja. Wirklich richtig gut. Und ich kann mir das überhaupt nicht erklären, weil wenn ich Bier trinke, dann ist es immer die Plörre vom Herrn. So. Ich bin halt ein Plörre-Trinker. Ja. Und bei Duftkerzen eigentlich genauso und bei Tee wahrscheinlich auch so.
Ja, die IKEA-Kerzen, die waren auch ganz lange der Gatekeeper für diese neue Leidenschaft von mir, weil die sind ja auch krass. Also ich erinnere mich noch, da bist du ja oben im ersten Stock und läufst quasi noch in den Ausstellungswohnzimmern rum und riechst schon aus dem Keller unten Erdbeer. Die Duftkerze IKEA Erdbeer. Ja. Und es ist so, boah. Und das ist halt hart. Also das geht gar nicht. Aber also das ist echt, das ist ja penetrant wie Sau. Aber die ich hier habe, hier liegen sieben kleine Kuscheldecken für meine Nase und sie warten geduldig darauf, welche ich benutzen werde. Und das ist richtig schön.
Geil. Ach Mann. Ja, ich, in meinem Kopf kam gerade so Biotech irgendwie rein, ob wir darüber diskutieren wollen. Aber das lassen wir mal.
So, das lassen wir jetzt mal. Bevor wir dahin gehen, ich würde sagen, wir schaffen den Absprung, wenn wir auf so einem tollen Thema enden. Auch völlig durcheinander heute. Wir enden mit dem, womit ich normalerweise beginne. Aber das macht ja nichts. Das ist auch mal schön. Das bringt aufregende neue Stimmung mit rein. Mit anderen Worten, ich fand's fantastisch, dich hier zu Gast zu haben. Es war richtig toll.
Geil, Mann. Vielen, vielen Dank, Dom. Ich habe mich auch sehr gefreut, wirklich. Also es ist eine Ehre und es ist so, ey, ich genieße das auch, so viele tolle Frauen, so viele tolle Personen, so viele tolle Leute aus der Industrie irgendwie in deinem Podcast zu hören. Super geil. Also macht echt Spaß. Vielen Dank für die Arbeit, Mann. Mega.
Ach, so gerne. Also ich freue mich wirklich sehr über die Worte. Es ist auch, ich freue mich auch jedes Mal, also das muss ich noch kurz erzählen. Ich habe ganz oft ja auch Leute hier zu Besuch, die nicht gewohnt sind, vom Mikrofon zu sprechen. Die haben das Equipment vielleicht wegen Meetings oder so, aber die sind es nicht gewohnt, in einer Interviewsituation zu stehen oder in einer Gesprächssituation wie hier. Ja. Und da merke ich ganz oft vor dem Gespräch so eine Mischung aus Aufregung, Unsicherheit, fast schon so ein bisschen unglücklich sein, weil das eine Situation ist, die sie nicht kennen und die sie vielleicht auch gar nicht so genießen werden. Und jedes Mal bisher, und ich bilde mir einfach mal ein, dass ich da richtig reinfühle, kommt dieser große Schwall an Glück und, oh, wir sind schon durch und es hat doch so viel Spaß gemacht. Und das ist so toll, du glaubst es nicht. Das ist so schön zu merken, wie die Menschen jedes Mal dann so auftauen und es denen Spaß macht zu reden über sich selbst und die Arbeit, das ist toll. Das ist ganz toll.
Ich glaube, es sind die Duftkerzen. Ich glaube wirklich, das ist dein Geheimnis, Dom.
Damit sprichst du mir jede Fähigkeit einfach ab.
Nein, überhaupt nicht. Du gehst die Duftkerzen aus. Du bist
ach so, ja.
Operator, du bist
ja, der Architekt. Na gut. Ja, dann nehme ich das mal. Ja gut, also dann, ich danke dir nochmal. Ich freue mich schon ganz doll drauf, wenn diese Welt wieder ein paar Minuten normaler tickt und man sich wieder sehen kann. Dann werde ich dich, wenn es wieder geht, umarmen und sagen, Mensch, es ist schön, dich zu sehen.
Ja, Mann. Lass uns darauf warten. Freue ich mich drauf.
Ja,
alles
ja.
Vielen Dank, Dom.
Gut, dann bis dann, ne? Tschüss.
Tschüss.
So, das war mein Gespräch mit Budi. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Es war ein tolles Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn dem so ist, dann möchte ich an dieser Stelle gerne darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, eure Glückseligkeit mit diesem Podcast-Format, mit dieser Welt von OK Cool generell zum Ausdruck zu bringen. Ihr könnt zum Beispiel auf iTunes oder wo auch immer die Podcasts da draußen so landen, ein paar Sternewertungen raushauen. Sehr gerne die 5000 Sterne. Ich weiß nicht, was maximal ist. Ich glaube, irgendwo in dem Bereich. Oder ihr könnt, wenn ihr euch denkt, Mensch, ich möchte gerne mehr hören von diesem Menschen, von diesem Dom und wissen, wie er über zum Beispiel Klassiker denkt, die er nach vielen, vielen Jahren endlich mal nachgeholt hat. Ich kann hier zum Beispiel anbieten Half-Life, habe ich jetzt zum ersten Mal gespielt und dann mit Christian Schmidt von Stay Forever gesprochen. Oh Gott, meine Katzen, die springen mir gleich in den Hals. Zum Beispiel das oder ich habe ein Audioreportageformat, in dem es um die Randthemen in der Spielebranche geht. All solche Dinge warten auf euch, wenn ihr euch dazu entscheidet, OK Cool auf Steady zu unterstützen. Da findet ihr einen Link hier in der Folgenbeschreibung. Dann kommt ihr zu der Seite, da werdet ihr sehen, huch, das ist der Preis von einem Dönerteller für grenzenlose Podcast-Unterhaltung. Ich würde mich freuen, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann wünsche ich euch weiterhin einfach viel Spaß mit diesem Format hier, denn das erscheint weiterhin jeden Sonntag und in diesem Sinne, mein Kater ist gerade in mein O-Saft-Glas gestiegen. Ich glaube, ich muss dir gleich mal helfen. Wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns am Sonntag wieder. Um Gottes Willen.